Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Wolfgang Kaschuber, Ethnologe und Kulturwissenschaftler. Guten Tag.
Hallo, Herr Flemming.
Der Kunstsammler und Mäzen Frieder Burder ist tot. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, gestorben gestern im Alter von 83 Jahren. Sie haben ihn nicht kennengelernt, aber Sie kennen natürlich sein Werk. Was ist das Erste, was Ihnen einfällt zu Frieder Burder?
Mir fällt immer ein, der Kontrast. Ich hatte zufällig die Gelegenheit im letzten Jahr, mir das in Baden-Baden anzuschauen, sein Museum. Der Kontrast zwischen dem, was er gesammelt hat und dieser kleinen, reichen, alten und traditionsreichen Stadt Baden-Baden. Baden-Baden, wer das nicht weiß, hat das älteste Hotel Deutschlands, also ist ein alter Ort eben natürlich auch der Eliten gewesen im 18. und 19. Jahrhundert schon. Und Frieder Burder hat dann ja im Grunde genommen in der Tat große Kunst gesammelt und auch versammelt, also Gerhard Richter und Sigmar Polke. Ich fand aber immer sehr interessant, was er von Ernst Ludwig Kirchner gesammelt hat. Denn es sind sehr viele Großstadtbilder und Baden-Baden ist ja der Gegenentwurf im Grunde genommen zu einer Großstadt. Das fand ich immer bezeichnend. Er hat eben einen sehr starken Regionalbezug gehabt und hat sich wahrscheinlich gedacht, warum sollte Kirchner nur in Berlin spielen, wo er gemalt hat. Wir nehmen ihn mal nach Baden-Baden. Das ist meine erste Assoziation.
Und er hat einen sehr weit gefassten Begriff von zeitgenössischer Kunst gehabt. Zuletzt 4 Wochen lang zeigte das Museum Frieder Burder in Baden-Baden das Banksy-Werk Girl with a Balloon. Hieß jedenfalls so lange so, bis es dann spektakulär bei einer Auktion geschreddert wurde. Love is in the bin, Liebe ist im Eimer. Also er war schon sehr, sehr aufgeschlossen.
Und er hat auch Sinn für Ironie und Humor gehabt. Das ist ja ganz wichtig in der Kunst, die sich leicht selber überhöht. Das war, glaube ich, auch die Banksy-Geschichte. Das hat ihm, glaube ich, auch gefallen.
Die EU-Außenminister sprechen heute in Brüssel über den Umgang mit den Menschen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet werden. Wolfgang Kaschuber, Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi hat angekündigt, dass er Vorschläge vorlegen will, wie den Geretteten innerhalb der Europäischen Union geholfen werden soll, konkret wie sie also verteilt werden sollen. Ist das Hauptproblem? EU ist nicht nur Europäische Union, sondern doch im Kern eigentlich eine egoistische Union?
Sie ist zweifellos eine egoistische Union, wenn man die letzten Jahre und das Mittelmeer betrachtet, das ja wirklich zu einem riesigen Friedhof von Geflüchteten geworden ist. Und Europa hat vergessen im Grunde genommen, sich auf einen wesentlichen Grundsatz zu besinnen, der in den letzten 300 Jahren viel europäische Geschichte bestimmt hat, nämlich den Grundsatz der Humanität. Der Respekt vor dem Leben, der Respekt vor dem Leben des Einzelnen, das ist im Grunde genommen der Weg in die moderne und die bürgerliche Gesellschaft gewesen. Die feudalen Gesellschaften haben das nicht so ernst genommen. Und dieser Weg hat ja auch bedeutet, dass man jeweils nach den Weltkriegen sich versucht hat, darauf nochmals zu besinnen. Und Humanität gehört eben zu den Grundwerten auch der nationalen Gesellschaften.
Ja, aber das ist offenkundig heutzutage sehr unterschiedlich.
Ja.
Verloren gegangen weiß ich gar nicht, aber es ist doch sehr unterschiedlich verteilt. Also wir haben starken Widerstand aus Polen und Ungarn, die sagen, ach nee, lieber nicht für uns Flüchtlinge. Umgekehrt hat jetzt der deutsche Außenminister Heiko Maas einen Vorschlag gemacht und plädiert sozusagen für eine Koalition der Willigen.
Ja.
Also Leute, Länder, die sagen, komm, wir haben da ein Problem, wir nehmen die auf.
Man sollte dennoch natürlich den anderen, den Unwilligen, noch mal deutlich machen, dass gerade Polen und Ungarn in der Nachkriegsgeschichte sehr davon profitiert hat, dass es europäische Solidarität gab für ihre Flüchtlinge und Geflüchteten.
Das wissen die ja, aber wie sollte man ihnen das klar machen?
Aber sie vergessen es. Und wir sehen ja die heutige Situation. Wir haben ungefähr 3,5 Millionen junge Menschen aus Polen unterwegs, vor allem in Deutschland, England und Frankreich. Auch das ist ja im Grunde genommen eine Mobilität, zum Teil auch eine Flucht vor Verhältnissen in Polen, die von den Kaczynskis und der katholischen Kirche bestimmt werden. Also da sollte man im Grunde genommen eben die Koalition der Willigen, damit es vorangeht, fördern. Man sollte aber gleichzeitig auch deutlich machen, dass die EU eine Werteunion sein muss, sonst wird sie nicht überleben. Und das bedeutet eben, dass man über diese Flüchtlingspolitik immer wieder diskutieren muss und das natürlich nicht hinnehmbar ist, dass wir wegschauen und die Menschen im Mittelmeer einfach sterben, während wir 200 Kilometer weiter im Norden baden gehen.
Es schauen ja nicht alle weg, einige tun was. Wir kennen die Kapitänin Carola Rackete, die dort vor Lampedusa tätig geworden ist mit ihrem Schiff und jetzt sogar noch weiter geht und fordert, alle Migranten aus libyschen Lagern müssten aufgenommen werden.
Ja, wir wissen natürlich, dass die Situation in den libyschen Lagern furchtbar ist, dass dort die Geflüchteten zum Teil eben in den Händen von Banden sind und Clans sind, dass die versuchen, ihre Angehörigen zu erpressen, indem sie offene Folterungen über Internet den Angehörigen zeigen. Also man sieht, zu was eben auch in Afrika diese Vernetzung der Welt im Grunde genommen führen kann, auch im Negativen. Und wir brauchen eine klare und entschiedene Politik, die aber vor allem zunächst mal mit dem Mythos ein Ende machen muss, alle Welt wolle nach Europa einwandern. Das ist nicht der Fall. Alle Menschen, die weggehen, gehen zunächst einmal schwer weg. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen eben, dass die meisten, ja, 90% aller Geflüchteten gehen nur in den engeren Umkreis ihrer Heimatländer. Deswegen hat ja auch die Türkei, deswegen hat der Libanon, deswegen haben andere Länder im Nahen Osten so viele Flüchtlinge aufgenommen.
Und ein Teil der europäischen Probleme sind auch selbst gemacht. Ein Problem, die EU hatte ja eine eigene Seenotrettung, die Operation Sophia, im März eingestellt worden. Das hat die Evangelische Kirche Deutschlands veranlasst, zu Plänen, ein eigenes Schiff ins Mittelmeer zu bringen. Hören wir mal, was der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom dazu sagt.
Wir haben beschlossen, ein Konzept auszuarbeiten, das eine breite zivilgesellschaftliche Basis für solch ein Schiff sicherstellt. Und wir wollen uns als Kirche daran beteiligen. Die Entscheidungen werden möglicherweise im September fallen. Jedenfalls ist es richtig, auch selbst zu zeigen, dass wir das Unsere tun wollen, damit ganz konkret gerettet werden kann.
Wolfgang Kaschuber, Sie haben mit dem Kopf genickt. Das ist auch Ihre Position?
Ja, es ist wichtig, wir sehen, es ist wichtig, auch symbolische Politik zu machen. Also voranzugehen, das ist das Beispiel von Frau Rackete, die völlig zu Recht jetzt auch den italienischen Minister Salvini verklagt hat, wegen übler Nachrede, wegen Verhetzung und anderen. Und es ist auch richtig, von der evangelischen Kirche so etwas zu überlegen. Wir brauchen solche Formen der symbolischen Politik, weil sie die Gesellschaft darauf hinweist, wo wir Missstände haben. Und die Missstände liegen eben in der Tat im Mittelmeer, wo ohne Not die mageren vorhandenen Rettungsmaßnahmen abgebrochen worden sind, weil es eben damals schon Verteilungsfragen waren, die die europäischen Gesellschaften, Nationen gespalten haben.
Andere reagieren anders. Ich habe gelesen, Handelsschiffe ändern ihre Routen im Mittelmeer jetzt, damit sie nicht helfen müssen. Das ist wirtschaftlich sinnvoll. Natürlich, aber bleibt die Humanität auf der Strecke?
Es sind dramatische Situationen. Es haben eben auch die Seeleute-Gewerkschaften unter anderem eben auch gesagt, dass ihre Mitglieder traumatisiert sind, wenn sie zum Teil zusehen, wie Menschen vor ihren Augen im Mittelmeer ertrinken, ihnen nicht helfen können oder eben, weil sie wissen, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich davon machen. Das ist eine unhaltbare Situation, die moralisch und ethisch nicht vertretbar ist.
Und dennoch gibt es ja den Vorwurf, mit diesen ganzen Hilfsmaßnahmen sozusagen begünstigt man so eine Art Pull-Faktor. Das heißt, die Leute wissen ja, sie werden gerettet.
Ja, dieses Argument gibt es seit Jahren schon und seit Jahren ist es widerlegt, weil ganz egal, ob es eine Hilfe gibt oder keine Hilfe gab, wir hatten große Phasen, auch in denen es gar keine Hilfe gab. Die Menschen sind aufs Meer gegangen, auf das Mittelmeer gegangen. Es war nicht so, dass das goldene Europa sie primär anlockt, sondern die Not und der Krieg drängen sie weg von ihren Heimatländern. Das ist die Realität und nicht diese Mehr vom Asyltourismus. Ein ganz übles Wort im Übrigen, das eben auch in Deutschland viel zu häufig gebraucht wird.
Sagt der Kulturwissenschaftler und Ethnologe Wolfgang Kaschuber. Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht heute Görlitz und Dresden. Das hat natürlich mit dem Wahlkampf in Sachsen zu tun, aber vermutlich nicht nur. Wolfgang Kaschuber, zeigt sich die CDU-Politikerin Merkel eigentlich zu wenig im Osten?
Also ich finde es richtig, dass Sie jetzt mit Jo-Keser Görlitz besucht, einen Raum, der ja nicht mehr für alle in Deutschland leicht und gut zugänglich ist, weil wir natürlich Bereiche haben, in denen ich mir in der Tat Sorge mache, weil wir dort ein Milieu der rechten Lebensstile sich langsam entwickeln sehen. Das ist eben nicht nur der Marktplatz, das sind eben Formen, die viele Menschen ausschließen. Und wenn die Bundeskanzlerin mit einem der führenden Industriellen dorthin geht, muss sie sich möglicherweise eben auch den Reaktionen aus diesem Milieu aussetzen. Und das ist richtig.
Ja. Jo-Keser haben Sie angesprochen. Das ist der Siemens-Vorstandschef. Siemens hat ein Werk in Görlitz, das besuchen die natürlich. Aber Keser hat auch eine eigene Geschichte. Er ist einer der wenigen Industriellen, der sich öffentlich, politisch, ich sag's mal flapsig, aus dem Fenster hängt. Und das ist nicht nur einfach. Er hat sich geäußert, gesellschaftspolitisch gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus und der Erfolg, in Anführungszeichen, er bekommt Morddrohungen.
Ja. Also das ist die Situation. Gleichzeitig ist es richtig, wir brauchen offene Räume. In Deutschland muss es offene Räume geben für alle Normalbürger, alle Neu- oder Altbürger, alle Politiker oder wie auch immer. Und dagegen muss man angehen. Und ich glaube eben, natürlich sind solche Situationen auch Bühnensituationen. Ja? Da zeigt sich, wer wie möglicherweise protestiert oder akklamiert. Und es zeigt sich aber auch, wie Politik oder wie die Elite in Deutschland eben mit diesen Situationen umgeht. Und wir können uns nicht wegducken. Ja, das
gerade
ist,
Görlitz
ich,
als Bühne ja. Ist ja auch beispielhaft einerseits natürlich für rechts- bis rechtsextreme Entwicklungen und auf der anderen Seite hat es dort eben auch ein breites Parteienbündnis gegeben, um einen AfD-Bürgermeister zu verhindern.
Ja, es ist eben auch wichtig, damit Zivilgesellschaft überall entsteht. Und Zivilgesellschaft bedeutet ja nichts anderes, als dass sich im lokalen Raum die Gesellschaft sozusagen selber auf ihre Probleme, ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten besinnt. Das ist etwas, was gefördert werden muss, weil wir brauchen das natürlich gerade dort, wo Menschen andere Gruppen ausschließen wollen, wo Gemeinden sich nicht offensiv genug sozusagen für offene und freie Räume einsetzen. Dort muss die Zivilgesellschaft auftreten. Und deswegen ist es wichtig, nicht, dass wir an solchen Orten eben auch präsent sind. Und Frau Merkel hat ja schon ein paar Erfahrungen mit Missfallenskundgebungen im Osten wie im Westen Deutschlands.
Das wird sie dann am Abend erleben. Da besucht sie Dresden. Und weiß man, heute ist Montag. Montag, Dresden, Pegida-Demonstration. Freundlich gesagt, fremdenfeindliche Kundgebung. Aber vermutlich viel stärker, wenn man sich Äußerungen anhört. Ist das Demokratiefeindlichkeit? Ist das Sehnsucht nach einer Diktatur?
Na, ich glaube, es ist in vieler Hinsicht eben eine mangelnde Empathie, eine mangelnde Bereitschaft, die Realitäten so, wie sie sind, zu betrachten. Wir wissen ja, dass gerade bei denen, die bei Pegida noch unterwegs sind, eben oft nicht sozusagen die Ängste und die Bedrohungen durch das Fremde entstehen, sondern durch das eigene. Das sind eben oft auch die eigenen Kinder, die weggezogen sind, die weggegangen sind wegen Ausbildung. Aber eben auch, weil lokale Gesellschaften eben manchmal ihnen die Lebensentwürfe unmöglich machen, weil sie zu wenig Freiheit anbieten, weil es zu wenig Möglichkeiten gibt, sich selber zu entfalten. Und das wird dann eben projiziert auf die Sündenbocke, die Fremden. Also es sind zum Teil strukturelle Probleme, die wir in der deutschen Gesellschaft haben, die durch Migration und Flucht nur offensichtlicher werden, aber nicht ausgelöst werden dadurch. Die Landflucht im Übrigen ist eine ganz dramatische Entwicklung in den letzten Jahren, keineswegs nur im Osten, sondern ganz Europa. Wir schätzen, dass 6 bis 10 Millionen junge Menschen von den Dörfern in die Städte unterwegs sind, vom Osten in den Westen, also europäisch gesprochen, und vom Süden in den Norden. Und das bedeutet natürlich, die fehlen dort. Ja? Die jungen, aktiven, offenen Leute fehlen. Und deswegen wird das Land in manchen Regionen, wenn es schlecht geht, noch konservativer. Das wird die Jungen dort nicht halten.
Gebe ich das Stichwort Krankenhaus in den Computer ein, dann bekomme ich hier im Umkreis um unser Funkhaus je nach Auflösung so 3 bis 10 Kliniken angezeigt. Das ist viel. zu viel, sagt die Bertelsmann Stiftung. Wolfgang Kaschuber, die Qualität der medizinischen Behandlung leide unter der Vielzahl von Krankenhäusern. Gerade kleine Kliniken hätten oft nicht die Ausstattung und die Erfahrung, kritisiert die Studie.
Das ist sicherlich richtig, aber es zeigt eben, wie ambivalent solche Studien sein können. Nicht, wenn man es medizinisch beurteilt, wissen wir inzwischen, das geben die Untersuchungen eben her, dort, wo hochspezialisiert etwa operiert wird, gelingen die Operationen in der Regel besser. Die Routine macht das dann eben auch, die Technik kommt dazu. Auf der anderen Seite sind Krankenhäuser eben nicht nur medizinische Einrichtungen, sondern es sind in gewisser Weise auch sowas wie emotionale Versicherungseinrichtungen. Wenn ich ein Krankenhaus in der Nähe habe, dann weiß ich für meine Angehörigen, die Kinder und so weiter, wir haben da einen Anlaufpunkt. Und Krankenhäuser sind natürlich sozusagen, könnte man sagen, die Kirchen der Gesundheit. Also man geht dahin, man weiß auch nicht, ob die Predigt gut wird, aber jedenfalls versichern sie die Menschen. Und deswegen ist dieser Vorschlag, möglicherweise jedes zweite Krankenhaus zu schließen, das würde ja bedeuten, vor allem eher ländlichen Räumen, in eher kleineren Städten zu schließen, eben ein eher kontraproduktiver Vorschlag, weil er zwar die medizinische Versorgung in der Spitze verbessern könnte, aber die soziale Versorgung vor allem auf dem Lande deutlich verschlechtern. Ich glaube, das würde eben zu einer weiteren Krise führen, einer Vertrauenskrise, dass sich Regionen abgehängt fühlen, weil sie ihre Klinik, ihr Krankenhaus verloren haben. Also man darf nicht unterschätzen, dass Wohlfühlen eben auch viel mit Gefühlen zu tun hat und nicht nur mit Medizinstatistiken.
Hören wir mal, was Jan Böken von der Bertelsmann Stiftung sagt.
Im Zweifel ist es in der Walachei vielleicht wesentlich besser, keine Klinik einzurichten, die nicht gut versorgen kann, sondern einen nachtflugfähigen Hubschrauber anzuschaffen, der die Menschen schnell, wenn es Notfall ist, dorthin transportiert, wo sie gut versorgt werden.
Starke Worte. Sollten kleine Gemeinden also wirklich lieber über die Anschaffung von Rettungshubschraubern nachdenken, um lebensbedrohliche Notfälle dann auch angemessen behandeln zu lassen, also in guten Krankenhäusern in den großen Städten?
Es wird sicher nicht jede kleine Gemeinde einen Hubschrauber brauchen, aber das ist ja nicht ein Entweder-Oder, sondern diese Hubschrauber werden auch benötigt, wenn es um wirklich schlimme Fälle, schwere Fälle geht. Man sollte beides, glaube ich, beibehalten. Die Versorgung in der Fläche und die Versorgung dann in der Spitze, dort, wo eben wirklich schwere OPs anstehen, ist es natürlich völlig richtig, dass auch Menschen in Regionen, die nicht so gut versorgt sind, dieselben Überlebenschancen haben. Das gehört dann, glaube ich, eben zu dieser Nicht-Gleichheit, die wir haben wollen, aber dieser Versorgungsgerechtigkeit, die wir in der Fläche haben wollen und eben nicht nur in den großen Städten.
Auf der anderen Seite gibt es ja Zahlen, die die Bertelsmann-Stiftung auch vorgelegt hat. Das hat mich doch verblüfft. Derzeit haben wir knapp 1400 Krankenhäuser in Deutschland und Bertelsmann argumentiert jetzt, bei deutlich unter 600 würde sich dann tatsächlich die Versorgungsqualität für die Patienten verbessern. Thomas Manski, der Leiter Fachgebiet Strukturentwicklung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin, der sagt dazu:
Wir verteilen die Patienten, die wir haben, auf viel zu viele Kliniken. Und was herauskommt, ist, in vielen Kliniken sind eben die Mengen viel zu klein, um einerseits die Erfahrung zu sammeln, die nötig ist, um diese Behandlungen durchzuführen, andererseits auch, um Apparate vorhalten zu können, die eine adäquate Behandlung auf heutigem Niveau ermöglichen.
Also über dieses Wohlfühlgefühl hinaus, es scheint doch ökonomisch sinnvoll zu sein.
Ja, es gibt natürlich ökonomische Argumente zur Konzentration, die gibt es aber in fast allen Bereichen. Und wir haben ja in der Vergangenheit dann oft auch bitter lernen müssen, dass wenn man die soziale Komponente und die emotionale Komponente nicht mit bedenkt, die ökonomische oft schief geht. In dem Falle geht es eben auch in der Tat um Kultur. Es geht auch darum, um dieses Gefühl eben versorgt zu werden. Und es wäre wahrscheinlich besser, über sinnvolle Formen der Arbeitsteilung nachzudenken zwischen den Spezialisierten und den Allgemeinkliniken und vor allem eben die kleinen Kliniken nicht dazu zu zwingen. Und das ist dann das ökonomische Argument, dass sie Operationen, die sie nicht wirklich gut können, durchführen, weil sie Liegezeiten und Einnahmen brauchen.
Es gibt ja,
wir sollten eine andere Ökonomie bei den Krankenhäusern einführen.
Es gibt ja Experten, die sprechen aus guten Gründen von einem medizinisch-industriellen Komplex und halten das Ganze für nicht reformierbar. Deutschland hat im internationalen Vergleich mehr medizinisches Personal pro Einwohner als vergleichbare Länder. Aber weniger Personal pro Patient. Ein Viertel der deutschen Kliniken behandeln Fälle, die eigentlich auch nicht stationär behandelt werden
können. Ja, wir haben auch eine auffällig hohe Frequenz, zu Ärzten zu gehen, deutlich höher als andere Gesellschaften. Schweden oder England zum Beispiel, sehr viel weniger. Also das hat etwas zu tun natürlich mit der gesamten Medizinalkultur, aber eben auch mit einer unglaublichen Bürokratisierung. Und vergessen wir natürlich nicht, die heutige Arztsituation ist ja so, dass niedergelassene Ärzte im Grunde genommen eine Art Existenzgarantie haben. Die müssen schon sehr viel falsch machen, wenn sie in ihrem Beruf und auch in ihren Einnahmen nicht reüssieren, im Unterschied zu Klinikärzten, die zum Teil sehr viel schlechter bezahlt sind. Also eine Reform im Medizinalsystem, die nicht auf Kosten in der Fläche geht, ja, die wäre, glaube ich, dringend erforderlich.
Sagen Sie so brutal, mehr Markt im Medizinwesen?
Mehr Gesellschaft, würde ich sagen, als Argument. Wir müssen sozusagen klarer die Schwerpunkte setzen. Medizinische Versorgung ist eine Grundversorgung und kein Luxus.
Das Signal für die deutsche Pkw-Maut, für die Pläne, steht auf Rot gestellt vom Europäischen Gerichtshof im Juni. Kai Scheller, der Präsident des Bundesrechnungshofs, sprach sich jetzt dafür aus, das Mautprojekt mit der Klimapolitik zu verbinden. Wolfgang Kaschuber, Pkw-Maut grün angestrichen?
Also ich finde, zwei schlechte Ideen machen noch keine gute Idee. Ursprüngliche Fremdenmaut aus Bayern, das war es ja. Ja, war schon eine schlechte Idee und man konnte ahnen, dass sie scheitern könnte und sie war auch nicht gut überlegt. Und daraus jetzt sozusagen eine Ökomaut zu machen, würde bedeuten, dass man die notwendige und überfällige Diskussion darüber, wie wir mit Verkehr und Ökologie umgehen, dass wir dieser im Grunde genommen ausweichen. Also das muss, glaube ich, in der Tat neu diskutiert werden, weil wir allmählich ahnen, dass alles sehr viel problematischer ist, als wir das geglaubt haben, dass die Formen der Mobilität ganz unterschiedliche sind, dass man die gesellschaftlichen Hintergründe sehen muss. Wir haben eine wachsende Zahl von Fernpendlern. Wenn wir die noch weiter belasten, würden wir die ländlichen Regionen noch weiter abhängen. Ich habe immer vor meinem inneren Auge das Bild eines Hausmeisters an der Humboldt-Universität, den ich kenne, der morgens 2 Stunden anfährt und abends 2 Stunden zurückfährt zu seiner Familie, weil die Familie eben in der Lausitz dort sitzt und auch dort eben die ganzen Kontakte hat.
Aber wäre da nicht eine sozusagen kilometerunabhängige Maut für den sogar eine Lösung? Denn wir reden jetzt seit letzter Woche, seit der Sachverständigenrat sich für eine CO2-Bepreisung ausgesprochen hat, auch immer wieder über die Pendler, für die es dann absehbar teurer wird.
Ja, wir brauchen da Erleichterungen, das ist gar keine Frage, weil wir sollten eben doch unterscheiden lernen zwischen sozusagen freiwilliger Mobilität, die wir haben, wenn wir unsere Urlaube genießen und andere Dinge machen, und der unfreiwilligen Mobilität, die auch zustande kommt, weil unsere öffentlichen Nahverkehrssysteme oft nicht so gut funktionieren. Und da muss, glaube ich, eben in der Tat insgesamt Mobilität in der Gesellschaft nochmal neu diskutiert werden. Und dann muss man sich darauf einigen können, was kosten soll.
Ja, da sagen Sie was. Wir sind mitten in der Energiewende. Können wir uns das leisten, gleichzeitig auch noch eine Verkehrswende zu propagieren?
Ja, ich glaube, wir werden sehr viel mehr kleinräumige Strategien entwickeln müssen. Und wir müssen sehr viel mehr Gehirnschmalz, aber eben auch Planungsideen und Planungsvorstellungen auf die regionale und kommunale Ebene bringen, weil sich die Situationen eben unterscheiden. Also eine Großstadt wie Berlin hat in der Hinsicht andere Probleme als ihr Umland, die muss man zusammenbringen. Und eine bayerische oder holsteinische Grenzregion hat wiederum andere Probleme in der Fläche. Also es wird, glaube ich, sinnvoll sein, dass sich der Bund sehr genau überlegt und die Länder, was kann man auf der großen Ebene regeln und wo muss sozusagen die regionale und lokale Ebene auch mehr Spielräume bekommen, um mit Situationen umzugehen. Nicht alles wird sich über so einen großen Masterplan Verkehr regeln lassen.
klingt ein bisschen nach einer Art Eintrittsgebühr, zum Beispiel für Berlin, ein Modell, was ja London durchaus schon verwirklicht.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Also wir schwanken ja hier, nicht? Wir gucken nach London, fragen, ob eine City-Maut in Ordnung wäre. Wir gucken nach Wien und sagen, wäre das 350-Euro-Ticket nicht etwas für uns? Also wir müssen natürlich zunächst mal auch da sagen, Verkehr muss zunächst mal gesellschaftliche Versorgungsaufgaben erfüllen. Vom Schulbesuch bis zum Einkauf, vom Arbeitsweg bis zum Urlaubsweg müssen die Dinge möglich sein und möglichst für alle. Und daraus werden unterschiedliche Systeme entstehen, also je nachdem, wo wir leben und wo wir wohnen. Und wir haben ja in Deutschland, das sollte man nicht vergessen, auch noch immer eine hohe Freiheit zu wählen, wo wir wohnen. Es gibt Leute, die wollen in die Stadt und können in die Stadt. Und es gibt Leute, die wollen auf das Land und können auf das Land. Das ist in vielen anderen Gesellschaften so gar nicht möglich. Aber Mobilität wird das große Thema natürlich in der Tat der Zukunft sein. Denn, das sollten wir nicht vergessen, wir alle wollen mobil sein, sehr viel mehr als unsere Vorfahren.
Gucken wir doch noch mal direkt auf die Pkw-Maut, die gescheiterte. Die Grünen haben Klage gegen den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer eingereicht. Sie wollen ihn zwingen, die umstrittenen Pkw-Maut-Verträge rauszurücken. Der CSU-Politiker hatte zwar schon vollständige Transparenz angekündigt, aber er hält die Milliardenverträge, die er mit Firmen abgeschlossen hatte, unter Verschluss. Transparenz gegen die Klugheit, weil es da doch um sehr viel Geld, um Schadenersatzansprüche geht?
Ja, ich glaube, da muss Transparenz her. Es ist völlig klar, dass wir zumindest davon daraus lernen müssen, wenn wir schon die Zeche bezahlen müssen. Und das müssen wir ganz offenbar. Und es muss nochmal geklärt werden, warum der Ablauf so war, wie er war. Dass also vor der Entscheidung eben des Europäischen Gerichtshofes Verträge abgeschlossen worden sind. Ob das sozusagen sinnvoll war oder nicht, darüber muss ein Minister Auskunft geben können. Und wenn es nicht sinnvoll war, muss er eben auch die Konsequenzen tragen.
Deutschland ist seit 1918, also seit über 100 Jahren, keine Monarchie mehr. Umso mehr verwunderte uns, dass das Haus Hohenzollern, aus dem der letzte deutsche Kaiser stammte, mit der öffentlichen Hand über die Rückgabe von Kunstobjekten verhandelt. Richtig verhandelt, nicht damals verhandelt hat. Bei den Gesprächen mit Bund, Berlin und Brandenburg, da geht es um eine dauerhafte Gesamtlösung für verschiedene Kunst- und Sammlungsgegenstände. Der Kritiker Nikolaus Bernau erläuterte in unserem Programm, es geht vor allem um den Bestand des sogenannten Hohenzollern-Museums.
Es geht um Teile von historischen Schlossausstattungen und um Wohn- und Nutzungsrecht und tatsächlich auch um Ansprüche darauf, wie wird die Geschichte der Hohenzollern gezeigt. Also es geht zum Beispiel um Erinnerungsstücke an Fürsten und an Kaiser und an die Könige. Es geht um Uniformteile, es geht um Schnupftabakdosen, ein ausgesprochen wertvolles Sammlungsobjekt, oder um erlesenste Möbel der Firma Röntgen aus dem 18. Jahrhundert, aber auch mindestens 266 Gemälde aus dem Bestand des ehemaligen Hohenzollern-Museums oder eben aus den Schlössern.
Und damit nicht genug, es geht Georg Friedrich, Prinz von Preußen, auch um ein dauerhaftes, unentgeltliches Wohnrecht seiner Familie für das Schloss Cäcilienhof in Potsdam. Wolfgang Kaschuber, wird da die Geschichte wieder aufgerollt?
Naja, jetzt könnte man sagen, da rollen sich mir eher die Zehennägel auf, wenn ich diese Schlagzeilen gelesen habe in den letzten Tagen. Man kann ja, wenn man zurückblendet, nicht etwa behaupten, dass das Kaiserreich und das Kaisertum an einem Übermaß an Demokratie kaputt gegangen wäre. Es ist zugrunde gegangen an einem Übermaß an Kriegsbereitschaft, an Machtpolitik, auch an Kolonialpolitik im Übrigen. Und ist damit eben Teil einer tragischen Geschichte auch deutscher wie europäischer Dimension. Und die Nachfahren des Kaiserhauses täten gut daran, diesen Teil der Geschichte gemeinsam mitzutragen, mit den vielen Familien in Deutschland wie in Europa wie in der Welt, die ihre Toten gelassen haben, die ihre Vermögen verloren haben, die ihre Leben ja auch eingesetzt haben im Ersten Weltkrieg. Und dann wundert es einen, wenn nach 100 Jahren die Idee nicht etwa kommt, das wäre ja vielleicht angemessen gewesen, eine Hohenzollern-Stiftung einzurichten, die etwas mit Geschichte zu tun hat, kritische Geschichtsschreibung und Geschichtsaufarbeitung fördert. Gerade etwa die Kolonialgeschichte ist viel zu wenig aufgearbeitet. ist eine Geschichte, die gerade vom Kaiserhaus sehr aktiv betrieben worden ist. Da wäre etwas zu tun gewesen, statt eben diesen Satz Geiz ist geil offenbar zu verwechseln und zu variieren nach Gier ist geil. Also ich halte das für eine unsägliche Forderung vor dem Hintergrund der Geschichte.
Das heißt, Ihr Rat an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters wäre, Ihren Juristen einfach zu sagen, lasst uns doch verklagen.
Ja. Also mein Rat wäre, dies öffentlich zu machen. Die Argumente und die Forderungen müssen auch öffentlich bleiben. Es wird, glaube ich, auch nicht anders gehen. Nichts wäre schlimmer als Geheimverhandlungen. Man muss noch mal deutlich machen, dass hier wirklich im Grunde genommen auch über Geschichtsrevision gesprochen wird. Als ob man den Nachfahren eines machtvollen Hauses sozusagen überlassen kann, wie Geschichte rückblickend gedeutet wird und wie sie geschrieben wird. Das ist Aufgabe der Gesellschaft. Und auch die Dinge, die in Museen und Sammlungen und Archive eingegangen sind, sind inzwischen Besitz der Gesellschaft. Insofern ist ein machtvolles Haus eben auch Opfer seiner eigenen Machtpolitik. Es ist keine Privateinrichtung.
Offenbar hätte die ehemalige Adelsfamilie gerne Zugriff darauf, wie über sie berichtet wird. Und spätestens da bahnt sich doch wirklich ein Zusammenstoß mit dem Grundgesetz an.
Ja, also die Geschichte wird von der Gesellschaft geschrieben und die Politik und die Wissenschaft haben die Aufgabe, die wesentlichen Positionen kritisch zu formulieren. Das tun wir und gerade auch im deutschen Falle ja aus gutem Grunde und wie ich finde auch mit durchaus gutem Erfolg. Das andere betrifft ja in der Tat auch Kulturgüter und damit haben wir ja keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Das ehemalige Herrscherhaus hat ja einige Dinge restituiert bekommen, zurückerstattet bekommen und hatte nichts Besseres zu tun, als sie auf öffentlichen Auktionen in Privatbesitz von irgendwelchen Sammlern zu überführen. Also das ist kein Umgang mit der eigenen Verantwortung für Geschichte, die gerade die Nachfahren des deutschen ehemaligen Kaiserhauses hatten. Und ich glaube, die Anrede, die heute immer noch gilt, also seine kaiserliche Hoheit, ist Respekt genug. Mehr Respekt muss man nicht mehr bezeugen.
Aber es gibt nicht alles zurück. Im Juni hatte der Chef des Hauses Hohenzollern einen Prozess verloren. Da ging es um die Burg Rheinfels. Hoch über St. Goar am Rhein hatten sie als Familienbesitz zurückgefordert. Abgeurteilt in Koblenz. Nein, kriegt ihr nicht. Ist aber noch nicht rechtskräftig.
Ja. Also diese Fragen, soweit jetzt neue Rechtssituationen entstanden sind, eben durch die deutsche Vereinigung, die wird man natürlich juristisch klären müssen. Aber es wäre natürlich auch zu fragen, ob das Kaiserhaus auch bereit wäre, rückwirkend die Kosten für den deutsch-französischen Krieg 1870-71 zu übernehmen, von dem es ja nun deutlich profitiert hat. Also das meine ich mit Geschichtsrevisionismus. Aber in so einer Situation eine Forderung dieser Art zu stellen, bedeutet, dass man seiner historischen und politischen Verantwortung nicht gerecht wird.
Diese Geschichte ist in der Öffentlichkeit. Es gibt zum Teil sehr heftige Reaktionen. Ich habe zum Teil gelesen, Aufforderung zur Wiederinbetriebnahme der Guillotine. Das ist ebenfalls grundgesetzwidrig.
Das wäre auch grundgesetzwidrig, allerdings, ja. Das ist jetzt 200 Jahre zu spät. Damit konnte man noch vor der Französischen Revolution drohen, danach dann auch nicht mehr. Aber ich glaube, es wäre gut, wenn sich solche Häuser eben auch auf ihre soziale und moralische Verantwortung besinnen. Geiz ist geil, ist etwas für Supermärkte, aber nicht für Adelsfamilien.
Wolfgang Kaschuba seit 2015 eigentlich im Ruhestand, aber im Vorstand der Deutschen UNESCO-Kommission, Mitglied der UNESCO-Expertengruppe Immaterielles Kulturerbe. Und Sie waren 3 Jahre geschäftsführender Direktor des Instituts für empirische Migrations- und Integrationsforschung der Humboldt-Universität. Echter Ruhestand sieht anders aus.
Ja, wobei ich mir den echten Ruhestand eher dann später mal auf dem Friedhof vorstelle. So ist es ja etwas, was einen biografisch immer beschäftigt hat, Fragen der Gesellschaft, der Geschichte, der Kultur. Und ich fand es gerade in den letzten Jahren einerseits wichtig und andererseits auch richtig, sich da nochmal zu engagieren, denn wir haben gegenwärtig in der Tat schwierige Fragen, die wir zu klären haben. Und ich glaube, wir brauchen da eine vernünftige Politik, die das begleitet, aber eben auch vor allem eine vernünftige Wissenschaft, die das begleitet. Und darum habe ich mich ein wenig gekümmert.
Vielen Dank, Wolfgang Kaschuber.